Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext, das Wort Gottes für diesen Sonntag, lesen und hören wir miteinander aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 28, die Verse 10 bis 19a. 28, 10 bis 19a. Und Jakob zog aus von Beersheba und ging nach Haran, und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Und er träumte, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, und ihre Spitze berührte den Himmel, und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihn. Und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden, und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir, und ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte: Wie furchtbar ist diese Stätte! Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, an den er sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze und ergab dieser Stätte den Namen Bethel, das heißt Haus Gottes. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Eichenauer, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, in unserem Bericht sehen wir Jakob an einem besonderen Ort, an einem Ort, an dem er Gott begegnet ist. Da hatte er gelegen, unruhig schlafend, auf der Flucht, um sein Leben bangend, auf dem Weg ins Ungewisse. Statt einem weichen Kissen, einen harten Stein unter dem Kopf. Und dann begegnet ihm Gott, mitten in seine Angst, mitten in seine Not. Und dummerweise hatte sich Jakob in diese Not auch noch selbst gebracht. Jahre zuvor nämlich hatte er seinem Bruder Esau das Erstgeburtsrecht abgeluchst, da zum Preis des sprichwörtlichen Linsengerichts. Sein Bruder Esau, den wir da mit Pfeil und Bogen bewaffnet und reichlich behaart auf einem Baumstumpf sitzen sehen, das war der vordergründig denkende Mensch. Als dem der Magen knurrte, da dachte er nicht mehr weiter als ans Essen. Er war müde von der Jagd und sah das leckere Linsengericht, das sein Bruder Jakob sich zubereitet hatte, fröhlich vor sich hin köcheln und dampfen. Und da hat er gesagt: Ich sterb ja doch, was soll mein Erstgeburtsrecht? Von einem leckeren Teller Linsen habe ich mehr. Das zeigt, wie oberflächlich Esau dachte. Die geistlich-göttliche Dimension des Lebens ging an ihm völlig vorbei. Ein Teller Linsen war ihm mehr wert als der Erstgeburtssegen, als alles Heil, was Gott in sein Leben damit auch legen wollte. Jakob aber dachte ganz anders, den seht ihr da in der Schüssel rühren. Er wusste, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und deshalb war dieser Segen für Jakob äußerst wertvoll. Er hätte viel mehr gegeben als nur einen Teller Linsen. Nun hatte Jakob zwar den Erstgeburtssegen gekauft, aber jetzt musste er ihn tatsächlich auch noch bekommen. Internetkäufer, die kennen dieses Risiko. Ja, man hat bestellt, bezahlt, voraus Und kommt jetzt die Ware aber auch. Nach einigen Jahren nahte für Jakob die spannende Stunde. Beim Vater Isaak ging's ans Sterben. Er rief Esau, um ihm den Erstgeburtssegen zu geben. Dass Esau seinen Erstgeburtssegen um ein Linsengericht schon verkauft hatte, davon wusste der Vater Isaak ziemlich sicher nichts. Zuvor aber sollte der Esau noch ein Stück Wild erlegen. Das war nämlich die Lieblingsspeise des Vaters Isaak. Und also machte sich Esau auf die Jagd. Das war Jakobs Gelegenheit. Seine Mutter rief ihm schnell, jetzt ist deine Stunde gekommen, dein Erstgeburtsrecht zu bekommen. Sie war offensichtlich eingeweiht. Aber der Vater Isaak würde doch bemerken, wen er da segnete. Kennen Väter ihre Kinder so schlecht? Ich hoffe in der Regel nicht. Nun, der Vater Isaak war im Alter blind geworden. Sehen konnte er also nicht mehr. Aber was kann man immer noch, auch wenn man blind geworden ist? Tasten. Wir haben vorhin von der Nase gesungen, mittendrin. Die macht riechen, genau. Also, und genau da war nun das Problem, vor allem beim Tasten, aber auch beim Geruch. Der Esau war ein haariger Geselle, auch an den Händen und Armen. Jakob aber hatte glatte, unbehaarte Hände und Arme. Das würde dem Vater Isaak mit Sicherheit auffallen. Der würde natürlich vor dem Segnen seinen Sohn in den Arm nehmen und Blinde fühlen ja sehen mit den Fingern. Und da wäre der Schwindel gleich aufgeflogen. Deshalb gab die Mutter ihrem Lieblingssohn Jakob nicht nur die Kleider seines Bruders, dass er wie Esau riecht, sondern sie band ihm auch Fellstücke über die Hände und über die Arme, damit er sich auch anfühlt wie Esau, so richtig schön haarig. Die List gelang, Jakob bekam den Erstgeburtssegen zugesprochen. Aber irgendwann kam auch Esau von der Jagd zurück und wollte auch seinen Erstgeburtssegen. Und da flog der ganze Schwindel auf. Esau war stinksauer auf seinen Bruder. Er nahm sich vor, wenn mein Vater Isaak gestorben ist, dann bringe ich diesen Mistkerl Jakob um, der sich meinen Segen erschlichen hat. Davon, dass er den einsten selber freiwillig verkauft hat, da wollte er im Moment nicht mehr so viel davon wissen. Die Situationen sind uns auch bekannt, gell? Manche Dinge weiß man erst später zu schätzen. Für Jakob aber war die Lage damit zu Hause lebensgefährlich geworden. Er wusste, noch bevor mein Vater Isaak stirbt, muss ich mich aus dem Staub machen. Und so floh von zu Hause in Richtung Norden zu Verwandten. Jakob war zwar, das sagt uns die Bibel, ein kräftiger und mutiger Mann, aber so auf dem Weg in die Fremde, allein und verlassen, seine Eltern würde er nie mehr wiedersehen, da durfte ihm schon etwas mulmig gewesen sein. Und mitten in dieser Situation, wo Jakob in eine ganz neue, gefährliche und ungewisse Zukunft geht, da zeigt ihm Gott, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Und Jakob bekommt von Gott ein ganz großartiges Versprechen. Ich bin mit dir, sagt Gott. Und ich will dich behüten überall, wohin du gehst. Und ich werde dich niemals verlassen. Niemals. Jetzt fragen wir, warum bekommt der Jakob gerade dieses Versprechen? War sein Verhalten nicht doch etwas zwielichtig gewesen? Es ist interessant, dass die Bibel diese Frage gar nicht kommentiert und nicht weiter bedenkt. Es steht was ganz anderes im Vordergrund. Esau hat den Segen Gottes verachtet. Er hat ihn gering geschätzt. Er hat ihn um einen Teller Linsen verkauft. So wenig war er ihm wert. Deshalb hat er ihn auch nicht bekommen. Jakob aber vertraute Gott. Er wusste den Segen des Herrn zu schätzen und deshalb hat er ihn bekommen. Und das gilt übrigens bis heute. Gott zwingt seinen Segen niemandem auf. Gott liebt jeden Menschen. Gott will jeden Menschen segnen auf dieser ganzen Erde. Aber wer meint, ohne Segen Gottes leben zu können, ohne weiteres auf den Segen Gottes verzichten zu können, den wird Gott weithin auch ohne seinen Segen leben lassen. Gott zwingt seinen Segen niemandem auf. Wer aber Sehnsucht hat nach Gottes Segen, den wird der Herr auch nicht ungesegnet lassen. Das können wir mit Sicherheit sagen. Dem wird Gott gerne seinen Segen reichlich geben. Und der Segen Gottes ist etwas sehr Reales. Das beantwortet auch eine andere interessante Frage in diesem Bericht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch eine Frage gestellt habt. Da kommt der Jakob und kriegt den Erstgeburtssegen. Und dann kommt der Esau und will auch den Erstgeburtssegen. Welche Frage steht da eigentlich im Raum? Sind doch bloß ein paar Worte. Warum spricht der Vater Isaak dem Esau nicht nochmal das Gleiche zu? Also ich weiß, dass ich mir als Kind zumindest, als ich noch keine Ahnung hatte, was Segen ist, diese Frage durchaus gestellt habe. Vielleicht noch auch als Jugendlicher, bis mir das irgendwann mal aufgegangen ist. Segen ist eine ganz reale Sache. Ist genauso real, wie wenn ich ein Haus verkaufe oder einen Koffer mit 1 Million Euro weitergebe. Das sehen wir. Der Segen Gottes, den sehen wir nicht, aber das ist genau so real. Und einen besonderen Segen, einen einmaligen Segen, unser Erstgeburtssegen war eben einmalig, nur für den Erstgeborenen. Den konnte man genauso wenig zweimal weitergeben, wie man ein und dasselbe Haus zweimal verkaufen oder ein und denselben Koffer mit Geld zweimal verschenken kann. Segen ist etwas ganz enorm Reales. Jakob wusste das, wie real und wie wertvoll der Segen Gottes ist. Und er lebte dann auch reich gesegnet. Durch viele Schwierigkeiten hindurch, der Jakob hat kein leichtes Leben gehabt, aber er hat ein überreich gesegnetes Leben gehabt. Denn der Herr war mit ihm. Und Gott möchte, dass wir alle von ihm reich gesegnet leben. Dazu aber braucht es die persönliche Begegnung mit Gott. Und die ist ja das Thema unseres heutigen Gottesdienstes. Ihr habt es vorhin am Beamer gesehen, Orte der Begegnung mit Gott. Vom Ort, an dem Jakob seine persönliche Begegnung mit Gott hatte, haben wir gerade in der Lesung des Wortes Gottes gehört. Er sah den Himmel offen und die Engel Gottes stiegen hinab und wieder hinauf. Und Gott redete mit ihm. Dieser Traum war ja nicht einfach nur ein Traum. Die meisten Träume verarbeiten nur den Datenmüll, den wir im Laufe des Tages und der Wochen bei uns angesammelt haben im Gehirn. Aber dann gibt es ganz selten auch Träume, da schaltet sich Gott selber ein. Da redet Gott durch einen Traum. Und Jakob war klar, das ist hier geschehen. Ist in der Bibel übrigens interessant, das ist so gut wie immer klar. Diese Träume unterscheiden sich fundamental. Ist immer ziemlich klar, ob ein Traum nur Datenmüllverarbeitung ist, Defragmentierungsprogramm fürs Gehirn oder Reden Gottes. Und weil er merkt, das war was anderes, das war was Besonderes, sagt er fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und die Pforte des Himmels. Und er nahm den Stein, auf den er nachts seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn senkrecht auf als Gedenkstein und nannte diesen Ort Bethel, Haus Gottes. Es gab interessanterweise in Israel im Laufe der Zeit viele Altäre, aber nur auf einem einzigen durfte geopfert werden. Für was waren die anderen alle da? Erinnerungsstätten, Gedenkaltäre. An dieser Stelle hat Gott gehandelt in der Geschichte unseres Volkes. Ich nenne diese Orte besondere Orte, nicht heilige Orte. Ich erkläre jetzt auch warum. Heilige Orte auf dieser Erde gibt es wie viele? Ist eine ganz spannende Frage. Wenn es keiner riskiert zu antworten, verstehe ich es. Einen, genau, null oder eins. Nur ein einziger Ort auf dieser Erde ist wirklich heilig. Heilig wird man ja nicht, indem man besondere Leistungen vollbringt. Dem Missverständnis muss man immer wieder wehren. Heilig heißt ausgesondert für Gott. Gott sagt zu einem Menschen, du sollst zu mir gehören. Und dieser Mensch sagt, ja Herr, ich will zu dir gehören. In dem Moment ist er heilig, ausgesondert für Gott. Jeder von uns, der heute Morgen hier drin sitzt und weiß, dass er zu Gott gehört, das ist ein Heiliger im biblischen Sinne. Heilig heißt ausgesondert für Gott. Und es gibt tatsächlich einen Ort auf dieser Erde, den hat Gott für sich auserwählt. Von dem hat Gott gesagt, an diesem Ort will ich meinen Namen niederlegen. Hier will ich wohnen. Dieser Ort gehört mir. Weiß jemand, welches dieser Ort ist? Jerusalem. An diesem Ort hat Gott seinen Sohn Jesus Christus für unsere Sünden sterben lassen, damit wir mit ihm leben können. Dort an diesem Ort ist er auferstanden von den Toten. Man kann den Nahostkonflikt, sage ich immer wieder, nicht verstehen. Man kann den Streit um Jerusalem nicht verstehen, wenn man nicht weiß, dass der lebendige Gott selbst seinen Namen dort niedergelegt hat. Dass es der Ort ist, den Gott für sich in Besitz genommen hat. Und deshalb toben um diesen Ort, nicht Palästinenser und Israelis, die Vordergrund, die Vorderansicht, es toben die Mächte der Finsternis gegen den lebendigen Gott, die ihm diesen Ort streitig machen wollen. Ich sage immer wieder, was denkt er, warum der Islam gleich zwei Gebäude auf diesen Tempelplatz gestellt hat? Da wird dieser Kampf sichtbar. Man kann es nicht verstehen, wenn man nicht weiß, Gott hat gesagt, das ist mein Besitz. Gott hat durch seinen Propheten Zacharia schon vor 2500 Jahren gesagt, siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelbecher für alle Völker ringsum und zu einem Stimmstein für alle Völker. Alle, die ihn hochstimmen wollen, werden sich an ihm wundreißen. Taumelbecher, Alkohol drin. Das meint, wenn einer im Suff nicht mehr weiß, was er tut. Und schauen wir darunter, wie die Besoffenen, die nicht mehr alle Sinne beieinander haben, sprengen sie sich in der Luft, schießen Raketen, machen alles platt, kaum mit teuren EU-Geldern wieder aufgebaut, mit vielen Milliarden wird alles wieder in Schutt und Asche gelegt, wie die Besoffenen. Ja? Das wird kein Ende nehmen. Stimmstein, sagt Gott. Beim Gewichtheben gibt es so diese Muskelbrotz-Wettbewerbe, ja? Da schleppen die diese schweren Gewichte. So einer ist gemeint, unangenehm, wenn der einem auf den Zeh fällt. Ja, wird der Arzt vielleicht nicht mehr viel richten können. Und Gott sagt, jeder, der versucht, diesen Stimmstein Jerusalem zu heben, diese Frage zu lösen, der wird sich die Hände aufreißen und wird sich Brüche zuziehen. Es wird niemandem gelingen. Und ich sage immer wieder, es ist geschichtlich total interessant. Wen hat diesen Ort, den Gott auserwählt hat, 2000 Jahre lang interessiert? Außer ein paar Kreuzritterheeren, aufgestachelt, um die Heere der Fürsten im fernen Land zu binden, damit die Päpste in Europa möglichst freie Hand haben, ist der wahre Hintergrund der Kreuzzüge im Wesentlichen. Und danach hat 500 bis 600 Jahre so gut wie kein Hahn mehr nach diesem Fleckchen Erde gekräht. Und dann kommt 1948 das auserwählte Volk Gottes in sein Land zurück und seitdem steht dieses winzige Fleckchen Erde im Brennpunkt der Weltgeschichte. Und kaum ein Tag vergeht, ohne dass Schlagzeilen aus diesem Fleckchen Erde da sind. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, für den, der es vielleicht noch nie getan haben sollte. Genau dort wird Jesus wiederkommen. Am Ende der Weltzeit, Blick in die andere Richtung, vom Tempelberg hinüber auf den Ölberg Richtung Osten, genau da, sagt die Bibel, wird Jesus seine Füße auf die Erde stellen, ganz real, und sein Reich aufrichten auf dieser Welt. Dann wird die Welt nicht untergehen, sondern Jesus wird von hier aus die Erde regieren, von Jerusalem aus, von dem Ort, den er für sich erwählt hat. Jerusalem ist einzigartig, deshalb habe ich das ausgeführt. Es gibt keinen zweiten heiligen Ort auf dieser Erde. Jerusalem ist der einzige. Aber es gibt viele besondere Orte. Da sind wir jetzt wieder beim Hauptgedanken der Predigt. Orte der Gottesbegegnung, Orte, an denen Gott in besonderer Weise gehandelt hat und handelt. Das sind wir hier, in der Eichenau. Denn die Eichenau ist auch so ein Ort. Ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, der hier in der Eichenau lebt. Es sind ja in den letzten Jahren bei den Einladungen von Haus zu Haus, ist mir es wieder aufgefallen, die ganze Reihe auch neu zugezogen in die Eichenau. Schon allein die Entstehung der Eichenau ist ein Wunder und ein Zeichen des Handelns Gottes. Ich will hier nicht die Geschichte erzählen, das wird Bruder Edmund Becht heute Nachmittag mit einigen Bildern tun, da will ich ihm nicht vorgreifen. Aber es war schon was Besonderes, dass dieser Platz überhaupt freigehalten worden war. Ursprünglich für ganz andere Zwecke. Von den Ungarndeutschen, die bald ja kommen sollten, hat damals in Riedlingen noch kein Mensch eine Ahnung gehabt, dass es die überhaupt gibt. Der lebendige Gott schon. Er führt die Fäden. Er kennt die Details der Geschichte und führt Millimeter und Sekunden genau. Und es war auch etwas Besonderes, wie es den ersten von diesen Menschen auf der Suche nach Arbeit nach Riedlingen verschlagen hat. Und so weiter. Und wie dann Stein um Stein um Stein, heute Mittag werdet ihr das hören, nacheinander ins Rollen kam. Hier nur so viel. Die Eichenau ist schon allein von ihrer Entstehungsgeschichte her ein besonderer, vielleicht auf ihre Weise auch einmaliger Ort. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland noch andere Orte mit so einer Entstehungsgeschichte gibt. Dass die Gemeinde, die miteinander aus Ungarn geflohen war, samt Zuwachs aus dem Übergangslager in Bayern hier miteinander ansiedeln konnten. Draußen im Foyer hat es übrigens auch Bilder, die wir auch zum Teil heute Mittag sehen werden. Könnt ihr euch nachher, wenn wir umbauen, auch schon mal die Füße draußen vertreten. Und dass sie nach Jahren der Flucht und der Heimatlosigkeit hier eine neue Heimat gefunden haben. Dass das ein ganz gewaltiges und besonderes Wirken Gottes war, das stand ihnen allen ganz klar vor Augen und deshalb brachten sie das auch in dem Stein zum Ausdruck, den sie am Eingang der Kirche anbrachten. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Steht immer noch, hängt in der Wand eingemauert. Ja, man kann sagen, die Eichenau ist in ihrer bloßen Existenz ein Wunder Gottes. Ohne Gottes Handeln gäbe es die Eichenau, so wie sie seit 65 Jahren bis heute besteht, nicht. So gesehen ist auch unsere Kirche, ja die ganze Eichenauer Siedlung, im Prinzip so etwas wie ein großer Gedenkstein Gottes. Ihr erinnert euch, Jakob richtete den Stein auf dem er geschlafen hatte, Gedenkstein, Gedenkaltäre. Hier hat Gott gehandelt, hier sind Menschen Gott begegnet. Ohne Gottes überwältigendes Handeln gäbe es die Eichenau so nicht. Das ist auch eine wichtige Botschaft an die Eichenau, auch an die Neueichenauer. Ihr lebt an einem Ort, der in sich selbst ein Zeugnis ist für Gottes Liebe, für Gottes Treue, für Gottes allmächtiges Handeln. Und diese Geschichte des Handelns Gottes, die Geschichte der Menschen, der Begegnungen mit Gott in der Eichenau, die hat ja vor 65 Jahren nicht aufgehört. Diese Geschichte ging weiter und sie geht weiter bis zum heutigen Tag. Viele Menschen hatten hier in der Eichenau eine Begegnung mit Gott. Das sage ich nicht, um unsere Gemeinde wichtig zu machen. Von Menschen unserer Gemeinde wurde auch viel falsch gemacht. Es wurde mancher Anstoß erregt, der hätte vermieden werden können. Auch der Umgang miteinander in der Gemeinde war nicht immer vorbildlich. Ich will also ausdrücklich nicht die Eichenauer Kirchengemeinde rühmen, sondern Gott, der Großes getan hat, der Menschen begegnet ist und der weiterhin Menschen begegnen will. Dass die Eichenauer Kirchengemeinde dabei immer wieder auch ein Werkzeug sein durfte, das war ganz unverdient. Im Gegenteil, man wundert sich manchmal eher bei wie viel menschlicher Schwäche, bei wie viel Versagen, man muss auch sagen, bei wie viel grober Sünde, es Gott sich trotzdem nicht hat nehmen lassen zu segnen, zu wirken, Menschen zum Glauben zu führen, zu handeln. Die Eichenauer alle, die hier leben, leben an einem besonderen Ort, ob sie es wissen oder nicht. Hier hat Gott gewirkt. Und er wirkt und er will in unserem Leben wirken. Ich bin überzeugt, dass jeder Mensch, ob Eichenauer oder nicht, in seinem Leben einen oder sogar mehrere Orte der Begegnung mit Gott hatte. Denn das ist, was Gott will, uns Menschen begegnen. Die Bibel sagt, Gott ist nicht fern von jedem von uns. Er ist uns ganz nah. Gott greift immer wieder in das Leben von Menschen ein, auch wenn diese noch keine persönliche Beziehung zu ihm haben. Ist interessant. Ich denke an die Israel-Reise zurück, die ich mit meiner Frau im letzten Herbst machen konnte. In Israel als Wirkungsstätte Jesu ist ja im Hintergrund das Thema Glauben immer irgendwo mit dabei. Wiewohl ich den Eindruck hatte, dass die meisten Mitglieder unserer Reisegruppe leider kein großes Interesse dran hatten. Aber eines Tages hatte es sich rumgesprochen, dass ich Pastor bin, und da sagte ein Mitreisender ganz unversehens zu mir, ich weiß, dass es Gott gibt. Wenn es Gott nicht gäbe und wenn Gott nicht mehrfach in meinem Leben eingegriffen hätte, dann gäbe es mich längst nicht mehr. Und dann erzählte er von mehreren Situationen seines Lebens, in denen er das Eingreifen Gottes lebensrettend bewahrend erfahren hat. Leider drängte da schon der Reiseleiter wieder zum Aufbruch und zu einer Fortsetzung des Gesprächs kam es nicht mehr. Aber der Mann beendete seinen Bericht noch mit der Feststellung, ein Leben ohne Gott kann ich mir nicht vorstellen. Ein solches Leben möchte ich nicht führen. Und es ist interessant, gerade von diesem Mann hätte ich das am allerwenigsten erwartet. Er war sehr freundlich, seine Frau auch, aber vom Aussehen, so ein Norddeutscher, so ein bisschen ein Bär, schon etwas älter, kräftig, hatte ein Tattoo, glaube ich, ein Anker am Oberarm, war so ein Typ, den hätte ich mir eher in der Seemannskneipe als in der Kirche vorgestellt. Wie man sich täuschen kann, gell? Aber Gott ist nicht fern von einem jeden von uns. Jeden liebt der Herr. Jedem will er begegnen. Denken wir einmal darüber nach, ob es nicht auch in unserem Leben Situationen gab, wo Gott uns persönlich ganz nah war. Orte, an denen uns Gott begegnet ist. Bin überzeugt, dass keiner einmal in der Ewigkeit vor Gott stehen wird und sagen kann, ich habe in meinem ganzen Leben nie was von dir mitbekommen. Ich habe nie gemerkt, dass es dich gibt und dass du für mich da bist. Denn Gott legt jedem Menschen mindestens ein oder mehrere Male in seinem Leben die Hand auf die Schulter und sagt, du, ich bin da. Ich will mit dir leben. Ich will für dich da sein. Ich will dich retten. Ich habe meinen Sohn Jesus auch am Kreuz für dich dahingegeben. Ich will bei dir sein. Ich will dir helfen, heute und in Ewigkeit. Die Frage ist, wie haben wir darauf reagiert? Wie haben wir darauf reagiert? Und die Antwort auf diese Frage ist entscheidend für unser Leben und für unsere Ewigkeit. Wir haben eingangs die großartige Verheißung gehört, die Gott dem Jakob gegeben hat in diesem Traum von der Himmelsleiter. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir, hat Gott gesagt. Und ich will dich behüten überall, wohin du gehst. Und ich werde dich niemals verlassen. Wer von uns möchte mit einer solchen Zusage des Herrn nicht auch gerne leben? Es lebt sich wunderbar damit, auch in allerlei Schwierigkeiten. Und diese Verheißung gibt Gott jedem, der ihm sein Leben anvertraut, der umkehrt von falschen Wegen, der das Heil in Jesus annimmt und sein Leben vertrauensvoll in die Hände Gottes legt. Jedem, der das tut, sagt Gott, ich will dich behüten überall, wohin du gehst. Ich werde dich niemals verlassen. Und das wünsche ich uns allen, dass wir uns ganz Gott anvertrauen. Dass wir unser ganzes Leben zu einem Ort der Begegnung werden lassen. Dass wir jeden Tag im Wissen um Gottes Nähe und Fürsorge leben können. Und dass der Segen Gottes reichlich fließt in unserem Leben. Und auch in der Eichenau. Und dass die ganze Eichenau ein Ort ist, der vom Segen Gottes geprägt ist. Von einem Umgang miteinander, der das Wesen Gottes widerspiegelt. Das ist Liebe, Wahrhaftigkeit, Hilfsbereitschaft, ein herzlicher Umgang miteinander im Alltag, getragen und geborgen von Gott. So mög sein. Amen. Und nun darf ich unseren Herrn Bürgermeisterschaft bitten.
Ja, sehr geehrter Pastor Czarnke, herzlichen Dank erstmal für die Gelegenheit, heute Morgen zu Ihnen reden zu dürfen. Darf Sie, liebe Gemeindeglieder und natürlich auch alle Bürgerinnen und Bürger, alle Gäste, die heute hier sind, ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass wir heute Morgen gemeinsam miteinander ein Stück auch zurückblicken und vielleicht auch ein Stück nach vorne blicken können. Ich glaube, darum geht's ja. Auch dann und vielleicht dabei auch etwas Bewertendes sagen können. Das ist aus meiner Sicht eine gute Gelegenheit, nämlich heute. Herr Czarnke hat vorhin gesagt, er will nicht so viel von der Geschichte vorwegnehmen. Jetzt bin ich ein sehr geschichtsaffiner Mensch und weiß, dass ohne, dass man erstmal prüft, wo man herkommt, eigentlich kaum festmachen kann, wohin die Reise auch geht. Und damit möchte ich schon auch ein Stück weit zur Geschichte dieses Ortsteils in der Stadt Riedlingen sagen. Und ich werde nachher schon auch den Weg finden, ein paar Wertungen aus meiner Sicht auch mitzunehmen. Und vielleicht machen Sie sich das auch klar, auch dann, ich komme ja auch noch immer von außen, ich habe mir auch einen Blick von außen mitgenommen und eines der Besonderheiten für mich auch hier in Riedlingen war die Feststellung, dass viele von Ihnen auch durchaus Wurzeln in Hessen haben, wenn man mal wirklich ganz weit in die Geschichte zurückgeht und das ist schon so die erste Besonderheit, die mir hier aufgefallen ist, durchaus sympathisch, ich würde so dazu sagen. Ja, die Siedlung Eichenau ist ja an sich gesehen schon eine Neuschöpfung vom Wort her, vom Begriff her. Auch dann ursprünglich war es so, dass hier ein Gewannname vorhanden war, die Eichert, und das ist dann entsprechend abgeleitet worden. Und ich glaube, schon alleine das zeigt, dass man da auch mit Herz an die Thematik rangegangen ist, denn eine Auenlandschaft haben wir zwar auch da, aber die Zusammenführung von Eichenau ist, glaube ich, schon für sich auch sprachlich sehr gelungen und hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass sich Menschen, die hierher gekommen sind, auch wohlgefühlt haben. Und auch darum geht es ja letztendlich. Im April 1949, also in einer Zeit, wo sicherlich die Lebensverhältnisse für alle hier drumherum nicht einfach waren, da ist was Besonderes passiert. Und ich habe ein paar Mal gelesen, ein zufälliger Kontakt. Jetzt bin ich kein Mensch, der sich über Zufälle oder Zufälle als Basis sozusagen des Lebens wahrnimmt, auch dann, sondern ich denke einfach, das war eine richtige Fügung, da haben sich die Richtigen getroffen. Und das ist im Leben immer wieder das Entscheidende und auch das Wichtige, auch dann, dass sich Menschen treffen. Denn nur Menschen können gemeinsam etwas bewegen, auch dann Materie an sich sonst nicht. Auch dann, aber wenn Menschen zusammentreffen, die etwas Gemeinsames auf die Beine stellen können und auch wollen, dann werden sie erleben, egal ob in der Familie, im Verein, in der Gesellschaft, dann passieren wichtige, entscheidende Dinge auch dann. Und das freut mich, dass ich das hier feststellen kann, dass das hier auch der Fall war. Man muss ja sehen, auch dann, wenn man sich den gesamten Rahmen ansieht, dann waren wir hier im katholisch geprägten Oberschwaben, eine für sich gesehen Geschichte ja schon interessante Gegend, ich will das gar nicht zu sehr vertiefen auch dann, aber in dieser Gegend sind Menschen aufeinander getroffen, die gerade nicht katholisch waren, aber die einen gemeinsamen Draht zueinander gefunden haben. Ja, das war nämlich der damalige Bürgermeister der Stadt Riedlingen, Ludwig Walz, und ich denke, Ihnen ist das wahrscheinlich besonders präsent auch dann, aber Ludwig Walz war eben nicht katholisch, der war evangelisch. Der war auch nicht aus Riedlingen, sondern der kam aus Ulm und hat hier eben einen Geschäftsbetrieb unterhalten auch dann und hat einfach sein Leben, seine Vita, das, was ihn ausmachte, mit nach Riedlingen gebracht und hat damit auch den Riedlingern etwas gegeben. Und ich glaube, das ist immer wichtig auch dann, dass das passiert auch dann. Und dieser Ludwig Walz, der ist dem arbeitssuchenden Herrn Trautmann, Sie haben den Namen ja vorhin schon genannt, begegnet, auch dann der aus dem Südwesten von Ungarn hierher gekommen ist und erstmal ganz vordergründig um Arbeit gesucht hat. Und die sind auch miteinander ins Gespräch gekommen. Und dann ist es eben diese Fügung, wie man das so auch zu nennen pflegt, so Themen auch dann, dass eine Gelegenheit, also dass sich zwei Menschen getroffen haben, die gemerkt haben, da passen Dinge zusammen, es war eine Gelegenheit, Flächenverfügbarkeit, wie man das so schön nennt, und auf der anderen Seite auch der politische Rahmen da gewesen, dass man zum Beispiel auch Geld bekommen hat für ein solches Ansiedlungsprojekt, auch dann immerhin ging es damals nach meinen Informationen um 750.000 D-Mark, das war für damalige Verhältnisse eine Riesenmenge an Geld, ein VW Käfer hat glaube ich 9.000 Mark gekostet. Da kann man die Dimensionen einfach mal sehen, um die es ging. Ich glaube, das alleine zeigt schon, was das damals bedeutet hat. Und im Oktober 1949, das ging also richtig auch Schlag auf Schlag, kamen dann die Heimatvertriebenen hier nach Riedlingen, haben erstmal Unterkunft in Privatfamilien auch gefunden. Auch das ist wieder was Besonderes. Und das freut mich auch feststellen zu können, ich reflektiere das nachher nochmal auch dann, dass die Riedlinger ein offenes Völkchen sind. Auch andere aufnehmen, akzeptieren. Auch dann, so wie Sie es auch vorhin im Lied gehört haben, auch dann annehmen und segnen. Ich glaube, das ist das Wesentliche, um was es auch ging. Und das ging Ihnen mit Sicherheit auch mit der Liedwahl vorhin darum, das auch zum Ausdruck zu bringen. Auch dann, es passt aber auch ganz präzise hier auf das, was man in der Region auch erleben kann, dass die Menschen sehr bewusst und sehr pfleglich durchaus miteinander umgehen. Nicht in allen Bereichen, aber zumindest, wenn man menschlich sich begegnen will, auch dann. Dann im Januar 1950 ist dann der Spatenstich erfolgt und dann sind hier in einer ersten Welle sozusagen erste Häuser entstanden hier unten auch dann, also die eigentliche Besiedlung auch dann mit einer ganz besonderen Struktur, nämlich einer Struktur, die auch zur Selbsthilfe auch befähigt hat. Man hat immer ein Stückchen Land dabei gehabt, auch dann, was man bewirtschaften konnte. Und das prägt ja auch heute noch, nachdem ja die Siedlung auch erweitert worden ist, und so ganz unbefangen hier durch den Ortsteil Eichenau durchgeht, das prägt ja auch heute noch das Gesicht der Eichenau. Die Grundstruktur, einfach auch die Häuser auf der einen Seite, die Gartengrundstücke, die da waren. Ich glaube, auch das ist was Einmaliges, was wir hier so in dieser Struktur bekommen haben. Und ich glaube, das prägt natürlich auch ein Stück weit das Selbstverständnis in einer solchen Siedlung. Und dann ging es auch relativ zeitnah, nämlich auch schon 51 bis 52, an den ersten Bauabschnitt dieses Kirchengebäudes. Und das zeigt, wie eng im Grunde genommen diese Beziehung der Menschen zu ihrem Glauben, zu ihrem kirchlichen Selbstverständnis auch war. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man sehr positiv mitsehen kann auch dann. Und mit der Entwicklung dieser Siedlung hat auch die Entwicklung dieser Kirche einhergetragen und ist entsprechend erfolgt. Und die, die hier drüben sitzen, sehen das ja sicherlich auch ein Stück weit, sitzen dann im neuen Teil auch dann des Kirchenschiffs auch dann. Aber ich glaube, das ist eine schöne Sache, dass man sagen kann, auch dann, das war dann nicht einfach abgeschlossen, fertig, ist so, sondern das hat sich auch entwickelt. Dann kam auch, und ich sehe die Frau Martin dort drüben, darf sie auch als Mitarbeiterin natürlich herzlich begrüßen und auch mal ansprechen bei so einer Gelegenheit auch dann. Dann gab es natürlich die ganzen Infrastrukturen, die man braucht, wenn man einfach Siedlungsstrukturen hat, bis hin zum Thema der Kindertagesstätte. Auch dann, die dann auch in den Ende der 50er Jahre schon eingeweiht wurde und dann irgendwann auch in die kommunale Trägerschaft überführt wurde. Und ich glaube, das ist auch so etwas, wo ich auch Ihren Blick darauf hin lenken will, auch dann bei aller Geschichte auch dann, dass dann auch Entwicklungen stattgefunden haben. Ja? Also erstmal war wichtig, dass sich die zwei Richtigen begegnet sind, das war der Fall gewesen und der Herr Walz ist ja eine ganz besondere Person gewesen auch dann, die unter anderem auch für ihr Engagement in der Kriegszeit auch ausgezeichnet wurde, als Gerechter unter den Völkern, das ist ja eine Besonderheit auch dann, das hat auch nicht jede Stadt, einen Bürgermeister, der diese Auszeichnung sich durch persönliches Handeln erworben hat, ja, der einfach als Mensch gehandelt hat, andere gerettet hat. Ja, und dieser Mensch ist eben jemand anderem begegnet und hat seine Chancen als Bürgermeister genutzt gehabt auch dann. Und ich sage deswegen ganz bewusst auch den Begriff Chance, weil diese Chance eine Chance für die Gemeinde war, die sich hier ansiedeln konnte in der Stadt Riedlingen und gleichzeitig auch eine Chance für die Stadt Riedlingen auch war. Große Städte wissen das manchmal gar nicht so zu schätzen auch dann. Also jetzt hessische Wurzeln, ich sage jetzt einfach mal Frankfurt. In Frankfurt kommt alle 2-3 Jahre ein neuer Stadtteil dazu und es wird ein anderer Bereich wieder aufgegeben von der Siedlungsstruktur. Ja, da findet ein reger Umtausch auch statt, was solche Themen auch betrifft. Und das ist dort alltäglich. Hier in Riedlingen ist das nicht alltäglich, sondern da haben wir gewachsene Strukturen und da ist was Besonderes, wenn ein komplett neuer Ortsteil entsteht. Ja, und ich glaube, so muss man das auch tatsächlich bewerten. Das war also was wirklich Besonderes, das war eine hervorragende Leistung, auch dann für Bürger, die hier angesiedelt werden konnten, die eine Chance hatten, ihr Leben selbst zu gestalten, aber natürlich auch für die, die schon da waren, einfach ihre Strukturen zu stärken, zu stabilisieren, miteinander zu arbeiten, miteinander ein Leben zu gestalten und auch, ich sag's mal, durchaus so pointiert, sich gesellschaftlich zu entwickeln. Ja, ich habe ja gesagt, wo die Gesellschaft hier Riedlingen herkam, sie kamen jetzt dazu, Das hat sicherlich auch Reibungspunkte gegeben und ich kenne auch die Geschichten mit dem Goalie-Tor und so weiter. Und das heißt aber nicht, dass man sich dann nicht wechselseitig aneinander angenähert hat, sich aneinander gewöhnt hat sicherlich, aneinander gerieben hat und dadurch eben, wie gesagt, weiter auf allen Seiten entwickelt hat. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht auch das Wichtigste und auch die Erkenntnis, die man haben kann, dass damit eine enorme Integrationsleistung hier, wie man das so auf Neudeutsch nennt, in Riedlingen dokumentiert werden konnte. Und ich glaube, das ist auch eine Riesenchance, auch für die Zukunft, auch in Riedlingen. Denn das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir Menschen haben, die auf uns zukommen, die es zu integrieren gilt. Und ich glaube, wir dürfen stolz und auch bewusst dessen sein, das kann gelingen, wenn bestimmte Rahmenbedingungen da sind. Und wenn man die erkennt und auch annimmt, dann darf man sich auch weiterentwickeln. Dann darf man Menschen aufnehmen, dann darf man Veränderungsprozesse, die ein Gemeinwesen auch hat, dann darf man die auch positiv aufnehmen, begleiten und eben nicht als Gefahr sehen, sondern eben als gemeinsame Zukunftsfähigkeit, als Chance. Und in diesem Sinne darf ich mich ganz herzlich bedanken, dass ich meinen Fokus in diese Richtung mal lenken durfte heute Morgen. Und lassen Sie mich zum Abschluss noch das vielleicht nochmal etwas anders nochmal auch betonen. Auch dann, Sie kennen vielleicht alle den großen Fritz, den alten Fritz auch dann als Name. Der hatte ja auch ein besonderes Motto für sein Staatswesen gehabt. Ja, jeder soll glücklich werden nach seiner Fasson. So ist das, ich sag mal, mit etwas anderen Begrifflichkeiten benannt worden auch dann. Das war aber mehr so ein, ja, Dulden und auch ein Miteinander, ich sag mal, die Arbeitsfähigkeit herstellen im alten Preußen. Das war sein Ziel. Merkantilismus so als Stichwort im Hintergrund auch dann. Ja, hier ist was ganz anderes passiert. Hier hat man sich wirklich angenommen, hier hat man zwar auch miteinander gearbeitet, aber hier hat man dann sich auch miteinander verbunden und ich glaube, das ist das, worum es wirklich geht, das Miteinander verbunden sein und dann eben angenommen werden, gesegnet werden und wenn man gesegnet wird, auch wieder zum Segen werden. Herzlichen Dank dafür, alles Gute für Sie, Gesundheit, Glück, Gottes Segen.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Eichenauer, die dieser Einladung gefolgt sind, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Und nun, liebe Herrschaft, vielen Dank für Ihre einfühlsamen Grußworte. Ich staune über Ihr Hintergrundwissen. Wenn wir heute auf 65 Jahre als Eichenauer zurückblicken dürfen, so ist dies vornehmlich die Stadt Riedlingen und deren damaliger Bürgermeister Herr Ludwig Wals, denen wir verpflichtenden Dank schuldig sind. Ebenso die Angestellten des Rathauses von damals, Herr Stadtpfleger Buck und Stadtbaumeister Götz, der alle Pläne selbst entworfen hat. Unter seiner Oberleitung sind die ganzen Arbeiten hier auf der Siedlung ausgeführt worden. Wenn wir auf den Anfang sehen, auf das Jahr 1949, dann sehen wir zwar Menschen, die sich unser angenommen haben, aber als Gemeinde sehen wir die Fußspuren Gottes und eine seine wunderwirkende Treue. Es war nicht nur Zufall, dass ein durchnässter Radfahrer in Riedlingen einkehren musste. Es war eine Kette von Wundern, die wir als Gemeinde erfahren durften. Mein Jugendfreund Hans Becht und ich haben als die Jüngsten, damals 14-jährig, am Siedlungsbau Eichenau mitgearbeitet. Viele sind schon gestorben, andere weggezogen. Die neu zugezogenen heißen wir natürlich herzlich willkommen. Dass heute 41 Wohneinheiten auf dem Gewann Eichert stehen, ist eine wunderbare Führung nach notvollen Jahren. Ebenso auch die sogenannte Neue Eichenau, wo Menschen aus verschiedenen europäischen Ländern ein neues Zuhause fanden. Wie schon gesagt, unser Dank gilt in erster Linie der Stadt Riedlingen. Dozent Dr. Heinz Schmidt Epphausen im Schwarzwald hielt 1952, so geht es mir, wenn ich das Konzept verliere, ich wiederhole mich nochmal, Dozent Dr. Heinz Schmidt Epphausen im Schwarzwald hielt 1952 im Rahmen eines volkskundlichen Kongresses in Passau einen Vortrag über diese, unsere Umsiedlung. Er berichtete von einer Geschichte, die fast legendenhafte Züge trägt und doch nichts weiter ist als die Wiedergabe nüchterner Tatsachen einer wirklichen Begebenheit. Abschließend sagt er in diesem Vortrag, die Sarosder sehen Kraft ihres Glaubens und Erkennens, dass diese ganze Führung ohne eigenen Verdienst und Würdigkeit geschah. Wir können uns also nichts einbilden. Professor Bausinger, der noch vor 2 Jahren hier in Riedlingen aus seinen Werken vorlas, berichtete im Ludwig-Uhland-Institut Tübingen ebenfalls von dieser Umsiedlung. Er schreibt in seinem Buch Neue Siedlungen: Über allen Neusiedlungen ist die Eichenau am bekanntesten geworden. Sie verdankt dies ihrer besonderen Entstehungsgeschichte. Diese Umsiedlung wurde in vielen örtlichen und überörtlichen Zeitungen behandelt. Erstmals ab diesem Jahr soll jeweils am 20. Juni, das war gestern, der Opfer von Flucht und Vertreibung gedacht werden. Pastor Christian Erdmann schreibt dazu in der Zeitschrift Idea Spektrum unter dem Titel Wieder das Vergessen. Wir sind die letzten Zeitzeugen von Bombennächten und Kriegshandlungen. Wir haben miterlebt, wie unsere Eltern und Großeltern geweint haben über den Verlust der Heimat und den Verlust von Familienangehörigen. Er schreibt von Nöten und auch von Verkennungen. Weiter sagt er abschließend: Insgesamt ist uns aber ganz viel Hilfe, Wohlwollen und Aufnahme geschenkt worden. Das sagen wir sehr gerne und sehr deutlich. Er bedauert das schnelle Vergessen. Ich darf diesen Satz noch einmal wiederholen. Insgesamt ist uns aber ganz viel Hilfe, Wohlwollen und Aufnahme geschenkt worden. Das sagen wir sehr gern und sehr deutlich. Dem können wir als Eichenauer nur zustimmen. Wir danken der Stadt Riedlingen und möchten ihre großherzige Hilfe nie vergessen. Liebe Herrschaft, nehmen Sie herzliche Grüße mit für die heutigen Angestellten des Rathauses. Mögen auch Sie in unseren Tagen ein offenes Ohr für die Anliegen der Eichenauer haben, wie Ihre Vorfahren 1949. Wir danken herzlich für Ihr Kommen und für Ihre Grußworte. Danke.
Das Fernglas gesucht. Ja, ganz herzlichen Dank. Es war uns wichtig, bei dieser Gelegenheit auch einen Dank an die Stadt zurück via Bürgermeister zu richten. Sie merken, was die Stadt damals Gutes getan hat an den Eichenauern, an den Vorfahren, Gründungsvätern der Gemeinde und der Eichenau, ist unvergessen und soll auch unvergessen sein. Und ich gehöre nicht zu denen, die sagen, an uns kann die Welt genesen, auch nicht Riedlingen. Aber wenn es irgendwas gibt, wenn wir mit unseren kleinen, bescheidenen Kräften helfen können, dann wollen wir auch unseres zum Wohl der Stadt beitragen. So wenig es wahrscheinlich unserer Kraft entsprechend sein wird. Ja, schön, dass Sie da sind.